Herzlich willkommen zum Reformationstag im Kloster Walkenried. Leider habe ich heute während der Begrüßung festgestellt, dass ich die Aufnahme nicht gestartet hatte. Wendy Eixler, Direktorin des Zisterziensermuseums, und ich haben gemeinsam die Gemeinde begrüßt, da wir diesen Gottesdienst gemeinsam im Rahmen des spirituellen Herbstes verantwortet haben. Im Anschluss an den Gottesdienst hat Sieglinde das Orgelvorspiel noch einmal gespielt, sodass ich es aufnehmen konnte. Es startet also jetzt der Gottesdienst mit einem Orgelvorspiel und geht dann direkt mit dem ersten Lied und dem Eingangsgebet weiter. Ich wünsche euch einen gesegneten Reformationstag.
Thank you. Gedanken, Wünsche, Sehnsucht, Schmerz, Angst. Das Karussell dreht sich. Aber nun will ich still werden, lauschen, mich ausrichten lassen, deinen größeren Horizont erahnen. Ich rufe zu dir. Sprich neu dein Wort. Stell uns hinein in deine Freiheit. Zeig uns den Weg zum Leben. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
Okay, spiritueller Herbst. Aber was ist eigentlich Spiritualität? Oh oh. Viele verstehen irgendwas drunter, aber wir unterhalten uns relativ wenig darüber. Und wir fanden das jetzt spannend, mal zu hören, wer denkt eigentlich was über Spiritualität? Und wir haben einige Menschen gewonnen, die so mutig sind, hier jetzt zu sagen, für mich persönlich, jetzt, heute, im Moment, das ändert sich ja, ist Spiritualität dieses oder jenes. Und ich glaube, wir stellen uns gemeinsam hier vorne hin und stärken uns gegenseitig. Dann bitte ich mal die fünf nach vorne, Wenn die Eichsler, unsere Direktorin aus dem Museum, die Annette Benk, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist im Museum, die Silvia Köhler, die das Yoga diese Woche angeboten hat, aber auch unsere neue Jugendpflegerin ist in der Nachfolge von Frank für die kommunale Ebene, Thomas Krieghoff, unser Vorsitzender vom Kirchenvorstand und ich von der Orgel, Siglinde. Und Silvia fängt an, gell? Gerne.
Einen schönen guten Morgen. Herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier heute vor Ihnen sprechen zu dürfen. Mein Name ist Silvia Köhler und ich durfte im Rahmen des spirituellen Herbstes 3 Angebote machen. Und ein Angebot darunter war die sogenannte Metta-Meditation. Das ist die praktizierte liebevolle Güte. Das ist eine Meditation, die bereits 2000 Jahre alt ist und aus dem Buddhismus stammt. Und ich habe Ihnen heute dieses Bild hier mitgebracht. Das habe ich selbst gemalt. Ich zeige es euch hier nochmal. Genau, und hier auf diesem Bild sieht man einen Kreis. Einen Kreis, der ausgestaltet ist mit ganz, ganz vielen Farben. Und man sieht die Herzen. Und Spiritualität bedeutet für mich, eine wahrhafte Verbindung einzugehen mit Menschen und von Herz zu Herz beieinander zu sein. Und ich möchte Sie und euch heute einladen, diese 4 Sätze gemeinsam mit von dieser Metta-Meditation zu sprechen. Wir sprechen sie nicht gemeinsam, ich spreche sie für euch. Und dazu möchte ich euch einladen, dass ihr die Hand auf euer Herz legt. Und ich möchte euch einladen, dass ihr eure Augen schließt. Und ich möchte dir sagen, mögest du glücklich sein. Mögest du zu jeder Zeit sicher und beschützt sein. Mögest du gesund sein. Und mögest du zu jeder Zeit mit Liebe und Leichtigkeit durch dein Leben gehen. Namaste. Ich danke euch für diese Möglichkeit.
Ja, was ist Spiritualität? Ich muss gestehen, mir ist das nicht ganz so leicht gefallen, zumal für mich Spiritualität eine sehr persönliche und auch eine sehr intuitive Erfahrung ist. Ich habe dennoch versucht, eine Definition zu finden, auch wenn mir das sicherlich nicht so poetisch gelingen wird, wie das Silvia Köhler gerade vorgetragen hat. Für mich bedeutet Spiritualität einen Zugang, einen Weg zu finden zu den wirklich wesentlichen Dingen im Leben. Voraussetzung dafür ist für mich auch das Bewusstsein, mich als Individuum, als Teil eines großen Ganzen zu verstehen. Das heißt also, dass ich in meiner Existenz nur ein Mikrokosmos darstelle und dass es darüber hinaus eben auch noch eine transzendente Dimension gibt. Daraus ergibt sich für mich aber auch, dass ich in meiner Existenz oder was die Bedeutung meiner Existenz anbelangt, mich relativiere, mein Ego relativiere. Und dadurch eben auch versuche, ja, im Umgang mit anderen Menschen diese bewusst wahrzunehmen. Das heißt eben auch, im Grunde ist Spiritualität für mich auch eine Geisteshaltung, die zu einer bestimmten Lebensweise führt, die das Ziel hat, eben wie gesagt, mit seinen Mitmenschen achtsam umzugehen, sie wahrzunehmen und offen für ihre Bedürfnisse zu sein. Gleichzeitig bedeutet Spiritualität für mich auch das Gefühl einer Verbundenheit, nicht nur mit Menschen, sondern auch mit der Natur, mit der Umwelt, mit dem Kosmos. Und daraus ergibt sich auch für mich eine Ehrfurcht vor dem Leben. Letztendlich würde ich Spiritualität auch als Ausdruck einer altruistisch-humanistischen Wertvorstellung oder Wertorientierung verstehen, die auch zu der Erkenntnis führt, dass die wesentlichen Dinge im Leben eben nicht materieller Natur sind und auch eine ethische Verantwortung bedingen. Das vielleicht eine etwas theoretischere Zugang zur Spiritualität.
Ja, hallo zusammen. Was bedeutet Spiritualität? Das ist in der Tat erstmal eine spannende Frage, über die man sich wohl im Alltag meistens gar nicht so viele Gedanken macht. Ich fand es im Vorfeld daher auch sehr interessant, einfach mal im Freundes- und Familienkreis nachzufragen und genau diese Frage einmal zu stellen. Für mich persönlich bedeutet Spiritualität Verbundenheit mit dem Großen und Ganzen, vielleicht sogar mit dem Universum. Auf jeden Fall aber ein Gefühl, dass alles, was passiert, irgendwie einen Sinn ergibt. Es ist der Glaube an das etwas mehr, der für mich das Bewusstsein schärfen kann und einen so Dinge wahrnehmen lässt, die man im ersten Moment vielleicht gar nicht sieht. Spiritualität bedeutet für mich die Möglichkeit, den Alltag oder die Realität um andere Ebenen zu erweitern. Und sie kann eine große Kraftquelle sein. Dadurch kann sie wohltuend und bereichert sein, wie ich finde, und etwas sein, das uns Menschen untereinander und auch miteinander verbindet. Es hat auch damit zu tun, vielleicht mal etwas feinfühliger zu sein, einmal genau um sich zu schauen, zu beobachten und in sich hineinzuhorchen. Mehr auf seine innere Stimme zu hören und versuchen, etwas runterzukommen, vielleicht auch vom Alltagsstress und auf sich selbst sich zu besinnen oder auch für sich selbst mal etwas Gutes tun oder auch anderen etwas Gutes tun. Spiritualität ist also für mich die Möglichkeit, dass es mehr gibt, als wir alle hier sehen oder anfassen können. Also eine weitere Ebene, eine Bewusstseinsebene, wenn man so möchte. Dazu gehört für mich zum Beispiel auch einfach Verbundenheit und Liebe in all ihren Dimensionen, also auch zwischen allen Menschen und generell zu allen anderen Lebewesen der Welt. Und vielleicht dachte ich mir noch, ist es auch einfach ein beruhigender Gedanke, dass in uns, zwischen uns und um uns herum einfach noch ein bisschen mehr ist.
Ja, für mich ist der Begriff eigentlich zweigeteilt. Ganz allgemein ist Spiritualität das, was ich faktisch und körperlich nicht beweisen kann oder führt dann dazu hin. Und viel wichtiger ist für mich der engere Begriff, die Spiritualität führt mich zu der Gewissheit, dass unser Gott mit seiner Güte und Liebe für mich immer präsent ist. Ich kann ihn spüren zu ganz beliebigen Zeiten, an bestimmten Orten und immer zu passenden Gelegenheiten. Ich lebe im Vertrauen auf seine Liebe und Güte und er hat mir eine begrenzte Zeit auf dieser Erde geschenkt, die ich in eigener Verantwortung leben kann, und wenn diese Zeit zu Ende ist, kann ich gewiss sein, dass ich dann in Gemeinschaft mit ihm bin, in einer der Wohnungen, die er für uns Menschen alle bei sich bereithält. Ich habe überlegt, ob ich das so verkürzen darf. Eigentlich ist Glaube ja viel mehr. Ich bin mir auch jetzt noch nicht sicher, ob ich das mit so wenigen Worten sagen darf, aber ich habe es jetzt einfach mal gemacht.
Genau. Ein kleiner Ausschnitt auch von mir. Spiritualität, da denke ich zuerst, das ist das, was ich nicht messen kann, nicht beweisen kann, nicht berechnen. Unsichtbar, Geheimnis. Für mich hat es ganz viel zu tun mit Sehnsucht, dass ich mich danach sehne, nach Liebe, nach Frieden, nach Einssein. Es hat auch mit Ahnung zu tun. Es ist nicht nur Sehnsucht, es ist immer wieder auch eine Ahnung. Aber einfach nichts so ganz Gewisses. Und es gibt viele Wege, diese Sehnsucht zu nähren. Das ist für mich, ja, das ist für mich Singen da draußen im Kreuzgang, das ist Beten, das ist auch mal in die Natur gehen, Begegnungen, das ist Bibellesen ganz viel, das ist der Gottesdienst. Da nähere ich meine Sehnsucht. Und wir hatten im Vorfeld überlegt, ob wir was mitbringen. Silvia hat ein Bild mitgebracht und ich habe gedacht, ja, was bringe ich mit? Und da wurde draus, ja, das Kreuz. Die Sehnsucht, das ist dieser Balken nach oben, nach Gott, nach dem Anderen. Und dann habe ich aber das Erlebnis in meinem Alltag, da ist ganz viel Nichtliebe, da ist ganz viel Stress und Ärger und Kranksein und Elend und jetzt diese Welt sehen mit dem Klimawandel. Das ist die Erde und da ist meine Sehnsucht und da dazwischen bin ich ausgespannt und das ist nicht immer angenehm. Und dann gibt es den Querbalken, das sind die anderen Menschen. Auch da möchte ich gerne eins sein, möchte ich mich verbunden fühlen. Manchmal ist es so und immer wieder ist es so, dass ich mich gar nicht verbunden fühle, sondern auch einsam oder das Gefühl, die anderen sind anders und ich kann es nicht akzeptieren oder die mich nicht oder so anstrengend. Ja, und dann entsteht da draus das Kreuz und es ist dann unsere urchristliche oder meine christliche Spiritualität, der Jesus, der da hängt und der mir in diesem Zerrissensein sagt, ich bin da. Da bin ich auch. Und dabei bleibt es nicht stehen, wir haben heute Sonntag, wir feiern, dass es nicht beim Leid bleibt, beim Kreuz, sondern für uns, da bin ich fest überzeugt, Christus ist auferstanden und das ganze Elend und die Sehnsucht, das ist nicht das Ende. Wir gehen auf die Auferstehung zu und die Liebe wird siegen und das Leben wird siegen. Und es wird nicht erst in der Ewigkeit so sein, sondern das erlebe ich tatsächlich immer wieder, diese kleinen Tode, dieses das Gefühl, da geht es nicht weiter, ich werde verrückt. Und dann gibt es doch wieder einen Durchgang. Und das sind dann wie die kleinen Auferstehungen, dass doch irgendwie weitergeht und sich die Hoffnung nähert, ja, die Liebe wird siegen. Und ich möchte mit euch singen den Kanon, schweige und höre, neige deines Herzens Ohr. Wer nicht kann, der ist in den Freitönen drin. Ein bisschen höher vielleicht schon. Könnt gleich mitsingen. Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden. Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden. Schau.
Der Herr sei mit euch. Wir hören das Evangelium bei Matthäus. Als Jesus das Volk sah, ging er auf einen Berg, und er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich.
Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Galaterbrief, dem Brief des Paulus an die Gemeinden in Galizien, im 5. Kapitel. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist.
Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Heute also einmal nicht der sonst am Reformationstag übliche Rückblick oder die Rückbesinnung Martin Luther und die Reformation, sondern so ist für mich das Thema mehr und mehr geworden, wo brauchen wir heute Reformation? Ich fand es spannend, ich wusste ja auch nicht, was in den Statements so kommt und habe mich in ganz vielem wiedergefunden, ihr werdet es merken. Drei Themenkreise sind mir gestern in der Vorbereitung in den Sinn gekommen, drei Abschiede, die finde ich für uns als Kirche dran sind. Das erste, ich ersehne eine Kirche, die Abschied nimmt von der Macht. Viel zu lange hat Kirche gemeint, sie könne den Menschen sagen, was sie zu glauben hätten und wie sie zu leben hätten. Ich finde, es ist an der Zeit zu bekennen, Kirche ist nicht im Besitz der Wahrheit, sondern Kirche ist der Ort, wo wir gemeinsam nach der Wahrheit suchen und immer wieder nach der Wahrheit fragen. Ich hab's nicht, wir haben's nicht. Und ich merke das in ganz vielen Begegnungen, dass sich die alte kirchliche Arroganz unglaublich in den Köpfen der Menschen festgesetzt hat. Sie gehen immer automatisch davon aus, dass ich als Pfarrer ihnen vorschreiben will, was sie zu glauben haben. Sie gehen immer davon aus, dass ich die Wahrheit habe und entweder sie müssen sie glauben oder sie sind raus. Sie gehen immer davon aus, dass ich bestimmen will, wie sie zu leben haben. Also wie ihr Leben, ihre Sexualität, ihre Lust aussieht. Als würden wir das immer vorgeben wollen. Und tatsächlich, wenn wir dann in Kirche reingucken, ist ja so eine Kirche auch attraktiv für die Menschen, die ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben, denen die Freiheit eher Angst macht. Denen tut es gut, wenn sie gesagt bekommen, hier ist der Zaun und da bleibst du drin und da gehst du nicht drüber. Erstaunlich finde ich, wenn ich mir das vor Augen stelle, wie Kirche den Jesus da hineinbiegen konnte. Wenn wir in den Evangelien lesen, die Leute kommen und fragen irgendwas und Jesus gibt fast nie eine einfache Antwort. Das ist so, mach das so, macht er nicht. Sondern der antwortet immer, dass man denkt, hä, was ist denn jetzt, was will er denn jetzt? Nochmal gedreht, eine Antwort, die immer irgendwie über den Horizont derer, die da fragen, hinausgeht.
Jesus redet immer in Bildern, in Geschichten. Der provoziert ohne Ende. Und mein Gefühl ist, dass es ja die Sünde der Kirche ist, wenn man so sagen will, dass wir Jesus in unser Sicherheitsbedürfnis hinein domestiziert haben. Die Kirche der Zukunft ist für mich ein Raum des Gesprächs, wo wir gemeinsam suchen und einander zuhören. Wo die Bibel kein Holzhammer ist, mit dem wir aufeinander einschlagen, sondern ein geistlicher Schatz, der uns immer wieder neu zum Nachdenken provoziert, zum Fragen anregt, alte Sicherheiten stört, uns Christus immer neu entdecken lässt. Ich habe meinen Christus nicht, sondern ich begegne ihm immer wieder neu. Das ist ein wenig so wie in einer Ehe. Das ist auch immer wieder neu und immer wieder spannend und anders. Die Kirche der Zukunft freut sich, dass Gott auch außerhalb ihrer Mauern gegenwärtig ist. Bei Silvia im Yoga zum Beispiel, gegenwärtig. Oder da, wo Wendy, Julia und Annette gemeinsam ihrer Inspiration folgen und Menschen Erlebnissen im Kloster Walkenried möglich machen. Oder wo Schülerinnen und Schüler für den Klimaschutz auf die Straße gehen. Oder wenn zwei Menschen zärtlich zueinander sind. Ich bin ganz sicher, das ist ein Lieblingsort, wo Gott besonders gern ist. Verabschieden wir uns von diesem alten Denken, Gott wohnt bei uns und bei den anderen wohnt er nicht. Und erst recht, als könnten wir festlegen, wo Gott ist und wo nicht. Das ist doch wirklich lächerlich, oder? Das Zweite. Ich ersehne eine Kirche, die Abschied nimmt vom Individualismus, vielleicht vom zu starren oder engen Individualismus. Diese alte Fixierung, gerade bei uns Evangelischen, auf die Sündenvergebung, die hat dazu geführt, dass wir ganz lange über Generationen hinweg in der Kirche nur noch auf diese Zweierkiste geschaut haben, ich und mein lieber Gott. Da ging es dann nur noch darum, mein persönliches himmlisches Sündenkonto ausgeglichen zu kriegen. Meine persönliche Beziehung zu meinem Heiland. Ich muss persönlich annehmen, dass Jesus für mich, nur dann. Und dieser Individualismus setzt sich in der modernen Suche nach Spiritualität an vielen Stellen fort. Da geht es um meine innere Unruhe, meine innere Ruhe, um mein Gleichgewicht, um meine Mitte. Das ist alles nicht falsch, aber es zielt zu kurz, weil das Ziel meines Lebens, Wendy hat es gesagt, nicht allein in meinem Leben liegt. Richtig ist, Gott ist nicht nur da oben, fern von mir und ich muss mich anstrengen, um irgendwie in Kontakt zu kommen. Aber Gott ist eben auch nicht einfach nur in mir. In den Exerzitien habe ich den Satz gelernt, wer in Gott eintaucht, der taucht bei den Armen wieder auf. Also Spiritualität, ne? Wer in Gott eintaucht, taucht bei den Armen wieder auf. Wenn Gott wirklich Liebe ist, dann eben nicht nur Liebe für mich in mir, sondern auch Liebe zwischen uns und für uns. Und dann wird's konkret. Spiritualität ist so viel mehr als nur Wellness für meine Seele. Sondern Spiritualität ist, mich einlassen auf die immer größere Liebe unseres Gottes. Und das heißt, ich lasse zu, dass meine engen Grenzen geweitet werden. Ich lasse zu, dass ich einen Ruf höre, mein Leben zu ändern, anders zu leben, riskanter, leichter, liebevoller. Kirche ist darum nicht nur das Dach, wo jeder Einzelne seine persönliche Beziehung zu seinem lieben Gott pflegt. So, finde ich, wirkt evangelische Kirche oft. Ne? Da gehen lauter Individuen rein und gehen Individuen wieder raus und pflegen im Gottesdienst ihre persönliche Beziehung zu ihrem Gott. Sondern Kirche ist das Dach für Menschen, die sich auch aufeinander einlassen. Gemeinschaft zulassen, einander sehen, einander lieb gewinnen und gemeinsam diese Liebe dann auch noch nach außen tragen. Auf dem Kirchentag hat eine Pfarrerin den Ausdruck geprägt: Kirche ist Gottes geliebte Gurkentruppe. Und das sind wir, keine Helden. Keine Hochglanzchristen, keine Moralapostel, sondern angeknackste, verwundete, gebrechliche, stressgeplagte, sehnsüchtige und oft sehr merkwürdige Menschen. Und aus solchen Leuten baut Gott seine Kirche. Spiritualität heißt zulassen, dass Gott mich braucht, mich ruft, mich stört, mich über die Grenzen meiner Angst lockt, mich in eine Gemeinschaft stellt, die mich braucht. Und das Dritte, und auch das habe ich oft gehört in den Statements, ich ersehne eine Kirche, die Abschied nimmt von der Angst. Viel zu lange haben wir in der Kirche Angst vor Fehlern gehabt. Wenn man hier reingeht und hier nicht zu Hause ist, wie muss ich mich da benehmen? Wo muss ich zuerst hingucken? Wann nehme ich das Gesangbuch? Wie setze ich mich hin? Bleibe ich noch stehen? Bleibe ich nicht? Menschen haben richtig Beklemmungen, was falsch zu machen. Sich in der Kirche nicht richtig zu benehmen. Unwürdig zum Abendmahl zu kommen, war über Generationen fast eine Todesangst. Von Gott bei irgendwas ertappt werden, was sich nicht gehört. Furchtbar, diese Angst. Unser E-Auto muss regelmäßig zum Laden an die Wallbox. Und ich muss regelmäßig zum Laden an meine Ladestation. Spiritualität ist der Saft, der mir da zufließt. So würde ich es vielleicht sagen. Dieser Saft, der mich stärkt, mich vergewissert, mich gründet in der Liebe und in der ist kein Platz mehr für alte Gängelei. Und da werde ich mit Gott verbunden, auch über Krankheit und Tod hinaus. Da will ich nicht zu vollmundig reden, eher darum bitten, dass wir in aller Bedrohung des Lebens trotzdem der Liebe gewiss bleiben. Und darum in der Kirche das Lachen und die Schönheit und die Freude lebendig bleiben. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es soll uns doch gelingen. Spiritualität ist schließlich für mich das Einwilligen in die Realität des Lebens, die ich nicht verändern kann. Vieles ist eigentlich zum Verzweifeln. Man muss nur einmal durch den Harz fahren oder einen Tag mit Edda in der Intensivstation zubringen oder in der Notaufnahme oder einen Tag auf Facebook verbringen oder die Tagesschau sehen. Wo sollen wir da Hoffnung schöpfen? Für mich ist Spiritualität das Einüben von diesem verrückten Vertrauen, dass diese Welt in Gottes Hand ist und Gott weiß, was sie tut. Reformation, das ist für uns als Evangelische nie nur das, was damals vor 500 Jahren geschehen ist, sondern Reformation ist immer auch das, was jetzt dran ist. Für mich sind das diese Abschiede von der Macht, vom eng geführten Individualismus und von der Angst. Oder positiv formuliert, die Kirche der Zukunft lebt da, wo wir uns über alle Unterschiede hinweg verbinden lassen, um aus der Liebe zu leben und Vertrauen einzuüben. Schön, dass ihr da seid. Amen. Folgendes ist heute abzukündigen. Die Kollekte am Ausgang ist bestimmt für die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche in Deutschland, die VELKD. Und da müsste ein zweiter Teller daneben stehen für die Arbeit unserer Kirchengemeinde. Danke für alle Gaben. Ganz herzlich danke, Silvia, Wendy, Annette, Thomas und Sieglinde, für die Impulse. Ich habe für euch die drei neuen Postkarten, die bei uns in der Kirchengemeinde entstanden sind, die gebe ich euch gleich hinterher als kleines Dankeschön. Und für die Gemeinde, die gibt es da hinten in dem Postkartenständer, falls ihr sie ansehen wollt. Und an euch drei vom Museum, liebe Wendy, liebe Julia, liebe Annette, ganz herzlichen Dank für den spirituellen Herbst und für den Schritt auf uns zu. Das ist ein Herzensanliegen schon immer. Ich habe immer die Vision gehabt, dass wir irgendwann mal gemeinsam sagen können, wir im Kloster Walkenried. Und ich finde, damit sind wir wieder einen Schritt weiter gegangen und das tut gut. Danke euch dafür. Und auch ohne, dass es heute einen Kirchenkaffee gibt, wer noch ein paar Sätze wechseln darf, kann gerne noch hier bleiben. Um 12 geht die Reformationsführung los. Ne? Dann haben wir noch ein paar Minuten. Wir können dann nachher die Tür aufmachen. Wenn Leute rausgehen, dann verteilt sich die Luft noch ein wenig. Dann lade ich herzlich ein, beziehungsweise erinnere, am Dienstag ist die Vorstandssitzung des Kapellenflecks unseres Kirchengemeindeverbands in Hohe Gais. Am Donnerstag um 9 starten unsere Genießerfrauen wieder mit einem gemeinsamen Frühstück. Sie haben sich entschlossen, in 2G im Gemeindehaus die Chance zu nutzen, wieder zusammenzurücken ohne Maske. Und darum geht es mit dem Frühstück am Donnerstag um 9 wieder los. Nachmittags haben wir dann Konfirmandenunterricht und Donnerstagabends trifft sich der Bibelkreis. Stimmt, Mittwochchor. Ja, danke. Sehr gut. Am Samstag um 17 Uhr ist Gottesdienst im Neuhof und am kommenden Sonntag um 10.30 Uhr wieder Gottesdienst hier. Und am kommenden Sonntag laden wir herzlich ein um 17 Uhr zum Martinsumzug nach Zorge. Das ist eine der Überlegungen gewesen im Kirchenvorstand, wie wir geguckt haben, wie wir mit unseren Kräften haushalten können und haben gesagt, wir laden in diesem Jahr nach Zorge zum Martinsumzug ein. Die feiern das dann also nicht am 10. wie sonst üblich, sondern schon am Sonntag davor um 17 Uhr. Und in dieser Woche ist der Redaktionsschluss für den neuen Gemeindebrief. Wenn also jemand noch was hat, was da unbedingt rein muss, dann möglichst bald melden. Und dann wollen wir Fürbitte halten. Und dazu bitte ich euch, euch zu erheben.
Gott, wir bitten dich für die Gottesdienste, die hier im Kapitelsaal gefeiert werden. Schenke deine Gegenwart. Weck Liebe in den Herzen der Menschen.
Wir bitten dich für alle Geschwister, die dich an anderen Orten und auf anderen Wegen suchen, die dir andere Namen geben. Wir bitten dich besonders auch für alle, die von Kirche verletzt oder enttäuscht sind.
Wir bitten für unsere persönliche Suche, um die Liebe, die wir zum Überleben im Alltag brauchen, um die Befreiung aus der Angst, die uns knechten will.
Wir bitten für alle Kranken und alle, die sie pflegen, für alle, die in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen arbeiten und in dieser Pandemie über alle Kraftgrenzen hinaus beansprucht werden.
Wir bitten für alle, die in ihrer Sehnsucht nach Spiritualität ins Kloster Walkenried kommen, für die Mitarbeitenden im Zisterziensermuseum, für alle, die kreativ arbeiten an der Gestaltung dieses Ortes.
Wir bitten für die Koalitionsverhandlungen in Berlin, Wir bitten um alle notwendige Umkehr zum Klimaschutz, zur Bewahrung der Schöpfung, für Gerechtigkeit. Und wir bitten für den ersten Arbeitstag unseres neuen Bürgermeisters Lars Deites.
Wir bitten für alle, die Angst haben, die dem Leben nicht mehr trauen können, denen aller Sinn verdunkelt scheint. Zeig du dich als der Lebendige.
Und alles, was wir persönlich auf dem Herzen haben, bringen wir vor dich, wenn wir als deine Kinder beten.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
So geht in diesen Sonntag im Frieden unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.